populärsten, größten, einflussreichsten und vor allem ungeschnittenen und unabhängigen Podcast im Oberland, Lechrain, Pfaffenwinkel und im Allgäu. Mein Name ist Christian Lori und gegenüber von mir sitzt, ich war gerade am Überlegen, wie ich denn einleiten soll, dass du die ganze Zeit mit der gleichen Klamotte rumläufst. Patrick Rothmann, habe die Ehre.
Der ganze Schlimme ist nicht, ich hatte einfach ein paar Shirts mehr davon. Das ist einfach.
Der gegenüber mir.
Ja. Hast du doppelte Shirts?
Ja.
Also ich habe das Blaue, was ich anhabe, habe ich zweimal und das gleiche habe ich noch ein Weiß. Also es sind so lange Langarm-Shirts.
Wenn man einmal eine Charge hat, wo man weiß, die passen einfach perfekt, da kann man dann die natürlich auch öfter mal
anziehen.
Ja, und erwerben.
Es ist halt mal blöd, wenn man das jeden Tag trägt oder hintereinander, weil dann meint immer jeder, du hast immer jeden Tag das Gleiche an. Aber im Endeffekt kannst du ja nicht sagen, ein Schild anhängen und sagen.
Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Montag, Dienstag, Mittwoch.
Ist frisch gewaschen oder irgendwie sowas. Ja, grüß dich. Sind wir wieder da.
Ich habe zum Beispiel ganz viele rosane T-Shirts, die haben alle die gleiche Größe. Und sind alle von dem Top Fruit oder wie das Teil heißt.
Top Fruit, Fruit of the Loom.
Ja, Fruit, genau, irgendwas mit Früchten.
Irgendwas mit Früchten.
Genau, da habe ich, glaube ich, 4 Stück oder so. Und ja, die könnt ihr auch.
Alles in der gleichen Farbe.
Alles die gleiche Farbe, alles so ein verwaschenes Rosa und genau.
Vielleicht erkennt man es bei dir an den Schweißflecken unterm Arm.
Nein, eher so an den Senfflecken am Bauch.
Oder so. Wieso Senfflecken am Bauch?
Ja, wenn man das.
Also jeden Tag Senf.
Ja, nein, aber ich wasche es ja auch nicht jeden Tag. So. Ich trage das ja dann 3 Wochen.
Verstehe. 3 Wochen ist auch eine Hausnummer dann, gell?
Es ist eine Kombination aus. Je nachdem.
Ja,
ich habe welche mit süßen Senfflecken, ich habe welche mit scharfen Senfflecken.
Butterschmalz und so.
Griebenschmalz. Wie lange hast du schon kein Griebenschmalz mehr gegessen?
Sehr lange.
Ich glaube, ich habe vor 5 Jahren, 6 Jahren das letzte Mal Griebenschmalz gegessen.
Ah, okay. Es kann mich gut daran erinnern, das war vor 6 Jahren.
eine laue Septembernacht.
Wie Scholz gefragt worden ist, war doch jetzt irgendwie letztens er kann sich ja nicht mehr an die Banksachen da erinnern, mhm. Wie heißt es?
Also ich glaube, Wirecard hat er Wirecard Gedächtnislücken, weiß ich nicht. Aber Cum-Ex,
da weiß er gar nichts mehr, gell?
Du hattest dich schwer.
Und daraufhin haben sie ihn gefragt, wann er das letzte Mal Spaghetti-Eis gegessen hat. Und hat er dann gesagt, da kann er sich ganz genau daran erinnern, das war genau vor 6 Jahren. Und er wird es nie vergessen.
Das ist natürlich auch nicht schlecht.
Das ist gut,
die viel schlimmere Gedächtnislücke, muss ich an der Stelle aber auch immer wieder sagen, ist die von Hupsi Hubert Aiwanger mit seinem Nazi-Flugblatt. Also sowas zu vergessen, das ist auch interessant.
Ja, war er 15, oder? Was war
das? Ja, sowas kann man sich auch merken, selbst wenn man mit 8 erwischen wird.
Aber ich glaube, Scholz war einfach dann die Zuckerzufuhr, ja, die er damals erlebt hat, dieses Gedächtniserlebnis, was er dann sozusagen eingespeist bekommen hat. Darum kann er sich dann erinnern. Und alles andere ist natürlich bei ihm dann mau, gell? Da arbeiten die Gehirnstränge
nicht. Du wirst lachen, ich habe noch nie Spaghetti-Eis gegessen. Noch nie.
Doch, ich schon. Wir hatten hier im Peiting eine ganz tolle Eisdiele. Ich sage auch wirklich, wir hatten. Und die haben, glaube ich, damit das beste Spaghetti-Eis gemacht, was es, also frisches, nicht irgendwie, was du jetzt im Automaten kaufen kannst, was ja hier bei uns einige stehen. Die sind einfach zu hart. Das Spaghetti-Eis ist dann so hart, dass du, da fehlt die Frische, das Leichte, das Softige. Und leider gibt es ja diese Eisdiele nicht mehr.
Ich kann ihm nichts abgewinnen zum Spaghetti-Eis.
Ah, das war gut. So ein Vanille-Eis dann oben mit so einer Erdbeermarmeladensoße oder Himbeermarmeladensoße.
Tomate.
Ja, das soll es ausschauen. Hack. Mit Hack. Und aber Spaghetti-Eis ist, ich esse es nicht oft, aber ist immer eine gern genommene, wenn ich mal Eis esse, Alternative zu der Kugel.
Kann man machen. Lass uns, was war los die Woche?
Ach, ja, ich bin wieder im Sportmodus, komplett drin, läuft bei mir.
Sehr gut.
Du? Sport?
Ach, noch nicht so ganz. Ich hab einen leichten Schnupfen nach mir gezogen, so ganz leicht. Und habe das als Ausrede missbraucht.
Ja, verstehe.
Um dann zu sagen, okay, ich starte jetzt noch nicht direkt los. Aber es wird jetzt mit Rudern wieder losgehen. Diese Woche wird die erste Rudereinheit vom Band laufen.
Ja, mein Radl wird maltretiert
im Keller. Wir sind irgendwie noch nicht so. Hast du irgendwelche Schichten gehabt?
Ich habe 2 Frühschichten gehabt. Also
heute Nacht haben wir das schon mal als Ausrede und ich bin nur leicht verschnupft. Wir sind noch nicht ganz da.
4:30 Uhr aufstehen ist einfach eine Zeit, in der du erst ins Bett gehst und das ist natürlich dann.
Ich bin natürlich auch noch Derby geschädigt, Patrick. Das muss man sagen. Ich bin Derby geschädigt und war ja im Eishockey in Peiting gegen Garmischer.
Weiß-Blauen, ja, genau. Ja, das ist natürlich Balsam für die Seele nach dem letzten verlorenen Heimspiel für Peiting.
Peiting hat natürlich 4-1
geführt hatten. Ja. Und das war natürlich.
Peiting war gut, also ausnahmsweise mal.
Garmisch war
gar nicht ganz schlecht.
Garmisch war super.
Und Peiting hat einfach wenig zugelassen. und wir haben dann trotzdem Penalty verloren, das Penalty-Schießen verloren. Und ich habe das letzte Mal die Trainerfrage gestellt. Ich halte es immer noch aufrecht. Ich weiß, dass in den Medien wurde jetzt irgendwie Kabinenumfrage gemacht und anscheinend mögen die Spieler.
Ja, aber ist doch normal.
Was sollen sie sonst sagen?
Ja, eben, was sollen sie sonst sagen? Diese Kabinenumfragen kannst du doch sonst wohin stecken.
Ja, sehe ich auch so. Und ich bin schon auch der Meinung, da sollte man regulierend eingreifen, bin ich immer noch der Meinung.
Frag den Eishockeyspieler nachts um 3 in irgendeiner Kneipe nach 18 Bier. Dann sagt dir der was anderes, verspreche ich dir.
Bin überzeugt. Und das sollte man machen als Verantwortlicher. Und also zwar mit jedem Eishockeyspieler 18 Bier trinken. Wie viele Eishockeyspieler haben wir? Man muss ja nur mit der ersten und zweiten Reihe machen. Und dann weißt du nach 2 Wochen auch Bescheid.
Ja. Ja, Garmisch hat dann nochmal so ein Aha-Erlebnis gehabt. Am Freitag haben sie zu Hause gegen Deckendorf gespielt. Muss man auch mal, das war ein Hammerspiel.
War das da, wo wir verloren haben, oder?
Das Wochenende danach, die Woche danach. Und interessant war, dass Garmisch 3-0 zurücklag, 4,5 Minuten vor Ende des Spiels. Und dann, die haben ja nicht schlecht gespielt. Sie haben wirklich super, super, super stark gespielt.
Wie Habeck sagen würde, sie spielen ja nicht schlecht, sie haben nur keine Tore geschossen.
Ganz genau so ist es. Und haben dann nach 4,5 Minuten vor Ende des Spiels dann angefangen, haben dann natürlich das letzte Tor dann 17 Sekunden vor Schluss geschossen zum 3-3 und haben es dann im Penalty-Schießen gewonnen. Ja, also
Penalty können sie zur Zeit.
Das können sie wirklich. Also das 6. Spiel in Folge jetzt gewonnen und danach folgte dann das Spiel gegen Bayreuth. Da hatten sie auch 4-1, waren sie hinten, haben es dann noch 9-7 gewonnen. Also es ist ein Horror für jeden Trainer, wenn du ein Spiel 9-7 gewinnst. Erstmal, weil du gewonnen hast, ist gut, aber 7 Gegentore ist einfach zu viel, würde ich jetzt mal sagen. Andererseits sagt der Bayreuther Trainer, wir haben 7 Tore geschossen und nicht gewonnen. Ja, also das ist natürlich dann das Nächste. Aber nee, bei Garmisch geht's gerade gut bergauf, muss ich sagen.
Was mich ein bisschen nervt, die Frage, die wir jetzt an dich mal stellen musst, du als Garmisch-Ultra. Wir haben ja einen FC Bayern München. Mhm. Ein internationaler Konzern mit Multimillionen Umsatz.
Ein internationaler Weltkonzern.
Ja, genau. Mit der beste Fußballclub der Welt. So kann man es aktuell sagen. Und der sagt für sich, wir wollen einen Trainer, der in der Kabine Deutsch spricht. Und jetzt schau dir mal die Pressekonferenz zum Beispiel an von Garmisch. Der spricht Englisch. Jetzt schafft es ein Oberligist im Eishockey, dass in der Kabine Englisch gesprochen wird.
Aber Garmisch ist ja auch ein internationaler Weltverein, darf man nicht vergessen, ja?
Ja, wie wir das im Peitinger Fanblog gehört, Pleitegeier. Ja. Hey. Ja, ist ja in Ordnung. Aber warum schafft sein Oberligist, dass in der Kabine Englisch gesprochen wird? Und anscheinend läuft's ja, zurzeit zumindest. Und warum schafft es ein FC Bayern nicht, dass da Englisch gesprochen wird? Wo ist das Problem?
Verstehe ich auch nicht.
Ich kapiere es nicht.
Ich verstehe es auch nicht.
Und jetzt kann man mal davon ausgehen, dass bei Bayern auch international tätige Fußballspieler drin sind.
Aber wir hatten ja auch, der FC Bayern hat ja auch Pep Guardiola gehabt, ist ja auch jetzt nicht wirklich der deutschen Sprache mächtig.
Ja, war da, glaube ich, auch Deutsch.
Ancelotti ist, kann ja auch, glaube ich, nur Französisch. Und ich weiß nicht, ich sehe das jetzt überhaupt kein als Problem. Also vielleicht sollte man mal so mit Garmisch FC Bayern in Verbindung bringen und ihnen sagen, es geht auch so.
Es würde auch so gehen, ja.
Richtig.
Also, ist mir etwas ein Rätsel. Aber ist mir bloß aufgefallen.
Genau. Ja, man kann grundsätzlich diskutieren drüber, aber ich sehe das nicht als Muss oder als Auflage oder irgendwie sowas.
Das sehe ich auch so. Zumindest auch, wenn du nach Garmisch schaust. Selbst in Garmisch wollen sie auf Englisch Werbung machen mit I Love Wank.
Ja, das ist auch geil.
Patrick.
Das Isle of Wank. Wir hatten ja schon mal ein Podcast-Thema darüber, wo sich die Schotten lustig gemacht haben über den Wank.
Genau.
Der Berg Wank heißt halt so, weil er halt der Wank ist. Ja, was Wank halt. Was Besseres fällt mir dazu jetzt nicht ein. Aber die schottischen Spieler haben sich darüber lustig gemacht, weil Wank heißt ja im Englischen sozusagen Wichsen.
Genau.
Ja.
W. Ja.
Selbstbefriedigung.
Ja.
Genau. Und jetzt kam der Wank auf die Idee, jetzt für die anstehenden Rennen, ja, auf die Kabinen zu schreiben, I love Wank. Ich finde es echt gut.
Wir hatten ja schon mal gesagt, dass das grundsätzlich auf männlicher Seite auch Prostatakrebs
verhindert.
Vorbeugt,
genau.
Genau, richtig.
Aber in einer höheren Frequenz, als man sich das sonst so eigentlich, was ja eigentlich fast unmöglich ist, aber.
Ja, aber da würde die Werbung gut tun.
Ja,
so, zack. So.
International wäre das natürlich der Reißer, gell? Also im positiven wie im negativen Sinne.
Genau.
Ich würde eher sagen, dass dann sozusagen das Negative, das Positive, das Negative überzeugen würde, weil man kommt mit einem lustigen I love Wank, ja, und aber die FIS sagt nö.
Und man geht mit weniger Prostatakrebs.
So, ja, zum Beispiel. Also
das ist doch mal eine Kombi.
Aber die FIS sagt nö. Ist zu vulgär. Und sie wollen sich da gibt es bestimmt Leute, die sich beschweren und dem wollen sie gleich Einhalt gebieten und dann haben sie diesen Werbeslogan von Haus aus nicht zugelassen.
Das Einzige, was ich höre, ist Mimimi. Also, ja. Oder?
Die Betreiberin des Wanks sagt, ja gut, dann ihr habt einen Werbeslogan, ich liebe die Zugspitze, dann schicken sie halt noch mehr Millionen Menschen auf die Zugspitze und der Wank könnte ja eigentlich auch mal ein paar Urlauber gebrauchen. Ich finde das Ganze ein bisschen doof.
Also die Betonung liegt auf Urlauber, nicht auf Urlauberinnen. Ja. Auch ganz klar.
Hallo.
Weil das ja klar ist.
Nein, aber ich finde das alles ein bisschen konservativ und man hätte da jetzt gerade im Skifahren, Abfahrten, Slalom, das ist doch alles lustige Leute, die da sind und die Spaß haben und wenn dann sowas kommt, steht man natürlich dann auch im Mittelpunkt mit so einen Sprüchen, die dann natürlich dann international gefeiert werden, glaube ich auch. Ja,
also, wäre ich auch voller Überzeugung und hätte das sehr unterstützt.
Ja, aber die FIS halt, gell.
Sehr, ja, Mimimi.
Wie, genauso konservativ wie der DFB. Ja, also das
gleiche. Ja, genau.
Oder
apropos Mimimi. Zieht sich in Garmisch-Partenkirchen, zieht sich das wohl durch, wenn ich mir die Spielplätze anschaue in Garmisch, Patrick. Mhm. Die dürfen nicht bespielt werden, weil, halte ich fest, es ist Winter.
Ja, ja.
Es ist Winter. Es ist Winter.
Habe ich auch überhaupt kein Verständnis dafür, dass man Spielplätze weil Winter ist zulässig.
Das war es auch schon von der Argumentation.
Ja. Also,
es ist Winter.
Es ist Winter und
da könnte einer ausrutschen, hinfallen, genau. Runterfallen. Und die Erde ist hart.
Lass uns mal nach Schonga schauen, da gibt es einen wunderbaren Spielplatz oben. Und da ist so ein kleiner Hügel mit drin,
wo genau,
die Kinder richtig. Dann rutschen können mit ihren Bobs und sowas. Ich finde das eine tolle Sache und da waren wir mit unseren Kindern auch immer. Und einfach nur wieder mal lächerlich. Ich finde es wirklich lächerlich. Klar, die Gefahr ist immer da. Also die Gefahr ist auch beim Skifahren da und die Gefahr ist auch, sollen sie Helme aufsetzen? Ja,
ja, die Gefahr ist
Kinder,
im Leben halt auch immer da.
Man kann ja in Kompromissen leben und sagt, du darfst nur auf den Spielplatz gehen, wenn du einen Helm aufsetzt.
Mit Eishockey-Ausrüstung.
Ja. Zum Beispiel.
Ja.
Ja. Oder auch mit einer Rollerblade-Ausrüstung. Keine Ahnung. Irgendwas Knieschoner, Armschoner, Helm.
So. Genau.
Oder?
Wobei, es ist immer Helmverbot auf Spielplätzen, weil man sich da aufhängen kann, tatsächlich, anscheinend. Also wenn man schaust, bei Spielplätzen ist immer zum Beispiel ein Fahrradhelmverbot, tatsächlich.
Echt?
Ja. Also meistens geht es dann einher mit, ach, man darf hier nicht Ball spielen, man darf hier keine Zigarette rauchen und man darf keinen Fahrradhelm aufhaben.
Und Bier trinken sowieso nicht.
Das ist mir neu. Man muss ja bei den Kindern nochmal die Brotzeitdose überdenken.
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt als konservativ einspielen kann, dass Garmisch da jetzt diese Spielplätze geschlossen lässt, und weil andere Gemeinden, wie das Oberau-Fahrrand, lassen ja auch offen. Sie schauen zwar immer, wie die Zustände der Plätze sind, aber
grundsätzlich. Das muss ja immer schauen. Das
ja,
muss
auch
im Sommer schauen.
Aber wenn jetzt da frischer Schnee ist, ist doch, hallo?
Ja.
Ich meine, es gibt halt Menschen, die haben kein Haus, die haben keinen Garten, die leben in einer Mietswohnung und
genau.
es wird auch indoormäßig, wie sie beschrieben haben.
Eine Mietswohnung.
Nicht
Mietz.
Ergo Mimimi. Mietwohnung. Und die haben halt keine Möglichkeit. Es wird ja nicht mal indoormäßig was angeboten. Es gab mal was, das haben sie wegen Überfüllung ständig geschlossen.
Ja, das machst du aber auch so. Wenn die Dinge erfolgreich laufen, dann stampfst du sie ein.
Ja, klar.
Also wenn nichts los wäre, hätten sie es wahrscheinlich nur offen, aber jetzt, wo Anklang da wäre.
Weil zu viel Halt kommt, ja.
Es ist ja natürlich dann, statt dass man das Angebot dann erweitert. Ja, man könnte sagt mal, nö, dann hören wir aber auf hier.
Man könnte allgemein mal drüber nachdenken, wie man Spielplätze oder einfach Möglichkeiten eröffnet für Kinder, Sommer wie Winter, irgendwas.
Genau. Nennt sich Spielplatz und dann lass er einfach im Winter offen, Punkt.
Ja.
So kompliziert ist es doch nicht, liebes Garmisch-Partenkirchen.
Nee, also ich bin auch dafür. Offen lassen und
nehmt's euer Mimimi und schiebt es auf den Wank und dann ist gut.
Genau, mit dem Wank.
Auf dem Wank.
Ja.
Zum Wanken.
Also ich sehe gerade, wir haben hier was in unserer Kategorie.
Ich bin dabei.
Besoffen, Fahrfänger, bekifft dabei. Und einfach nur dabei. Alt.
Ich bin dabei. Ohne Probe.
Live ist immer gut, gell?
Ah, wunderbar.
Live zeugt von Qualität, gell? Muss man sagen. Das ist immer so. Im Studio kann man alles machen, gell? Aber wenn man live was spielt, das hat immer eine Qualität. Und da zeigst du immer wieder, welche fantastischen musikalischen Qualitäten du hast.
Ja, neben Blockflöte, das ich mir jetzt antrainiere und aneigne, ist das eine meiner großen Stärken.
Bitte niemals in meiner Nähe, Christian.
Ja, ich war schon mal überlegen, ob ich parallel das mit der Blockflöte spielen sollte.
Das Ding hast du dann aber woanders, das verspreche ich dir. Okay, ich leg los. Am Abend des 13. Januars hat sich in der Seehaupterstraße in Penzberg ein richtig krasser Verkehrsunfall
ereignet. Ja, ich bin gespannt. Hast du die Kategorie schon genannt? Die Kategorie ist besoffen, Fahranfänger, bekifft oder einfach nur alt.
Hatte ich schon genannt, aber okay, macht nichts. Für alle, die einfach nur alt sind, nochmal zum Mithören.
Oder bekifft.
Eine Person aus München war mit seinem Auto unterwegs, stadtauswärts und fuhr ungebremst auf den Kreisverkehr am Möbelhaus. Und dabei wurde der Unterboden des Fahrzeugs auf und beide Achsen abgerissen.
Oh.
Also erstens, sag ich mal, da war er bestimmt zu schnell und zweitens war er auch wirklich
besoffen. Er war zu schnell und er war besoffen. Meine These.
Ah, okay. Nein, die These ist gut. Bekifft, weiß ich nicht. Kann man
das? Würde ich jetzt sagen, der wäre dann eh so langsam gefahren, dass er langsamer und vorsichtig, bedächtig, vielleicht im Kreisverkehr eingeschlafen, aber nee.
Nee, nein, also er war in der Tat einfach nur alt.
Ah, okay.
Und wenn ich mit 88 aus München daherkomme und seine Frau mit 86 daneben sitzt und er ungebremst in diesen Kreisverkehr reinrauscht, drüber und sich beide Achsen rausreißt, dann, also Vorder- und Hinterachse, dann...
Da war was los.
Da kann ich dir aber sagen, da war echt was los.
Ja, echt schlecht.
Wir sind jetzt nicht stark verletzt worden, aber es ist wieder mal so ein Punkt, wo ich sage, Mensch.
Kreisverkehr ist, dass man drumrum fährt.
Aber erstmal immerhin bis Penzberg gekommen, darf man auch nicht vergessen. Gell? Also das,
von München.
Von München, ja. Das ist dann schon mal mit 88, ist schon mal eine Strecke.
Früher hat man da einen Orden bekommen.
Ja, ich glaube, heute kriegt man ja auch einen Orden, glaube ich. Nee, es ist einfach, für mich wieder mal.
Er kann ja beim Orden abholen, kann er gleich den Förderschein abgeben.
Weiß nicht, ob sie ihn abgenommen haben, aber ich vermute mal, oder? Das ist erstmal so in Fragestellung geeignet oder nicht. Schwer.
Ich glaube nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, läuft weiter.
Ich glaube, es war der Erste, der diesen Kreisverkehr mitgenommen hat. Also der gibt es ja schon eine ganze Weile, aber ich habe noch nichts Vergleichbares gelesen, der Art und Weise.
Ja, ab und zu mal was Neues, Patrick. Ja, ab und zu mal was Neues.
Ja, es ist doch.
Apropos was Neues, das Unwort des Jahres.
Ja, ich habe es auch gelesen. Es ist Biodeutsch. Ich habe das noch nie, ich habe es nur gelesen, aber ich habe das noch nie vorher gehört. Vor allem, es hat sich ja
wirklich. Hast du Merz noch nie nur wirklich in Reden gehört, oder?
Der hat doch noch nie Biodeutsch gesagt.
Doch, natürlich.
Hat er?
Ja.
Echt?
Ja. Er hat sogenannte Biodeutsche gesagt.
Echt?
Ja.
Muss ich sagen, ist mir noch nie aufgefallen. Ist mir echt noch nie aufgefallen. Ich habe das wirklich jetzt. Erst, wo ich es gelesen habe, zum ersten Mal.
Ja, weil du auch keine Rassenkunde hattest. Ich komme vom Land, Patrick, ich war auf einer kleinen Hauptschule. Da war bei uns immer vierte Stunde am Montag, ähnlich wie die Verfassungsviertelstunde, die man jetzt bei uns eingeführt hat, war bei uns immer Rassenkunde angesagt. Und da hast du natürlich solche Dinge gelernt. Wer ist ein Biodeutscher, wer ist kein Biodeutscher, da musste auch jeder seinen Aria-Ausweis, musste noch parat gelegt werden.
Das ist ja fast schon eine Form des Alltagsrassismus, oder? So Biodeutsch. Was soll das überhaupt heißen? Der Begriff Biodeutsch.
Besonders positiv warst du immer aufgefallen in der Schule, wenn du noch irgendjemanden in der Familie hattest von deinem biodeutschen Vorfahren. die noch den weiblicher Natur, die den Mutterpass noch hatte. Also die, nicht Mutterpass, Entschuldigung, Mutterorden. Da gab es einen Orden, aber eine gewisse Anzahl von Kindern, der wurde dann überreicht. Also da warst du immer ganz vorne mit dabei, zusammen natürlich mit deinem ARIA-Ausweis.
Also Biodeutsch heißt, ich habe das jetzt mal gegoogelt, weil ich habe das noch nie gehört, um Menschen vor dem Hintergrund vermeintlich biologischer Abstammungskriterien einzuteilen.
Genau, natürlich.
Ja, das ist ja ganz klar. Und zu diskriminieren, so.
Na, die anderen, selber, willst du nicht selber diskriminieren wir uns nicht, Patrick? Nein, wir haben immer nur die anderen diskriminiert. Natürlich. Ist, weil das ja klar ist. Aber du wirst ja auch dich selber diskriminieren. So
war übrigens die Begründung der Jury. Ja, genau.
Also nein, du diskriminierst natürlich die anderen dadurch. Das ist ja ganz wichtig. Das ist ja die Grundsatz, die Grundvoraussetzungen.
Also damit sind echte Deutsche gemeint sozusagen.
Ich habe gerade, wie gesagt, früher hat es den ARIA-Ausweis gegeben und das ist jetzt im Endeffekt das Wort dafür, dass da das Erbe dessen antritt und zwar mit direkter Blutlinie und hoffentlich nicht vermischt mit anderen Ethnien. Das ist ja wohl ganz klar.
Ich verstehe. Weißt du, was auf Platz 2 gelandet ist, weil ich jetzt auch gerade hier lese?
Ich habe keine Ahnung.
Natürlich kannst du nicht wissen, aber Heizungsverbot. Heizungsverbot ist auf Platz 2 gelandet.
Ja, stimmt, weil es ja auch so nie in dem Gesetz drin stand. Ja, verständlich. Weil es auch zu populistischen Zwecken missbraucht wurde, um ja, genau, ja klar.
Kann und ich verstehe auch die Jury der Aktion Unwort des Jahres besteht aus 4 Sprachwissenschaftlern, einer Journalistin sowie jährlich wechselnden Mitgliedern.
Die Frage ist, haben die einen ARIA-Ausweis? Sind es Biodeutsche oder was ist denn da los?
Keine Ahnung.
Wahrscheinlich sind sie einfach nur neidisch. So, das ist doch relativ einfach.
Aber hat man das Wort wirklich so oft gehört? Ich habe es noch nie gehört. Ich muss echt mal nachfragen jetzt.
Merz hatte das mal, man hat jetzt mal genannt mit sogenannte Biodeutsche.
Bei was denn?
Bei irgendeiner Parteitagsrede. Da ging es.
Ich weiß es nicht. Also
ich weiß gar nicht, ich weiß nicht mehr auswendig, ob er es in einem rassistischen Kontext verwendet hat. Das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Aber in dem Augenblick, wo du natürlich so ein Wort verwendest, ist es ja.
Also wie gesagt, ich habe es zum ersten Mal
gehört. Hatten wir letztes Jahr Remigration, oder? Was war das letztes Jahr, oder?
Das weiß ich gar nicht mehr. Das letzte Jahr war, weiß ich auch nicht. Also wie gesagt, Heizungsverbot würde mir jetzt einleuchten, weil das würde ich auf Platz 1 setzen, oder? Oder weil ich sage, das kam ja nur wirklich oft vor. Das hat man ja immer wieder gehört.
Ja, das war auch missverständlich. Du hast mit diesem Wort einfach versucht, Emotionen zu erzeugen, die so eigentlich gar nicht stattgefunden hätten.
Ja, in Verbindung halt mit dem Gebäudeenergiegesetz.
Genau, richtig. Ja, aber das war ja, du hast ja jetzt da kleine klassischen, wurscht. Braucht man jetzt nicht einsteigen. Nee. Aber ich meine, vielleicht ist es jetzt auch für die Zukunft schon mal positiv, wenn wir jetzt zum Beispiel auch nach Österreich schauen, dass jeder nochmal seine Stammlinie nochmal heraussucht.
Bio-Österreich.
Ja, zum Beispiel, dass du ein Bio-Deutscher bist, dass du ein Bio-Österreicher bist, dass da eine glasklare Herkunftslinie hast. Wie gesagt, ARIA-Ausweis schadet grundsätzlich nicht, sage ich es zum 10. Mal, weil Österreich ja jetzt auch in diese Richtung wandert, Patrick.
Habe ich auch gehört und gesehen. Ja, FPÖ und ÖVP irgendwie.
Genau, ÖVP, die das Pardon zur CDU in Deutschland und die FPÖ das Pardon zur AfD in Deutschland.
Wie heißt der Kickel oder Rickel? Nee, Kickel heißt der.
Kikeriki. Kikeriki und Kikeriki möchte, ist praktisch der Volkskanzler in Anlehnung an Hitler von der Begrifflichkeit. Mhm. Ist wahrscheinlich auch nur reiner Zufall, muss man an der Stelle sagen. Das war wahrscheinlich nicht absichtlich gewählt. Das ist wahrscheinlich einfach nur ein völkischer Begriff. Also einfach ein denke ich mir. Ja, mein Hitler war ja auch ein Linker. Ja. Das haben wir ja auch gelernt jetzt letztens.
Ja, wir haben ja alle das Musk-Weidel-Interview. Da sieht man mal.
Diese linke Bazille,
denn ich weiß auch gar nicht. Ich meine, ich glaube, die AfD oder die Weidel hätte jetzt eine Chance gehabt, ja, mal irgendwas.
Also sie war ja mit Musk in dem Live-Telefonat.
Ja, und das war völlig unvorbereitet, weil und das war so ein schreckliches Gesabbel. Ich habe mir das echt angehört, von vorne bis hinten. Ich habe Freunde, die sagen, die haben nach 10 Minuten ausgeschaltet, weil man konnte es nicht mehr ertragen, gell, weil es einfach, weil auch jedes zweite Wort oder jeder zweite Satz vom Musk war, nur die AfD kann Deutschland retten. Die ganze Zeit in einem Ding, in einem, also so eine schöne Wahlkampfveranstaltung pro AfD. Genau. Ja, und das war sowas von schrecklich. Und dann kommt Weidel daher und sagt, Hitler, übrigens war links. Der war gar nicht.
Ja, weil das ja klar ist. Das ist ja, also warum denn auch? Warum sollte der auch rechts gewesen sein? Absoluter Blödsinn. Also da haben wir ja auch, ich glaube, Höcke sieht das auch so, dass er ja auch Geschichtslehrer.
Kommunisten gejagt hat. Gell? Also, das ist ja wirklich eine Lüge in sich.
Genau, die Sozialdemokraten ins KZ geschickt und sämtliche linksdenkenden Menschen auch verfolgt.
Wirklich schlimm, das Interview. Und ich denke mir einfach, vor allem, du hast 70 Minuten Zeit, ja. Sagen wir mal so, Musk gibt der AfD 70 Minuten Zeit, um sich zu unterhalten. Das ist meine Hausnummer, oder? Das ist echt meine Hausnummer. 70 Minuten. Ich glaube, selbst der aktuelle Präsident hat sich noch niemals 70 Minuten mit Musk unterhalten, also bevor er durchgedreht ist. Ja. Ja. Das ist schon beeindruckend. 70 Minuten ist schon eine Hausnummer.
Gell? Ja, aber aktuell profitieren sie, glaube ich, davon. Und was mich so ein bisschen, bevor wir noch zu Österreich kommen, wir schweifen gerade ein bisschen ab, aber das ist ja egal. Was mich da so verstört, ist, dass der reichste Mann der Welt Parteipolitik für eine Partei macht und aus seiner Sicht ja verständlich, weil er will ja sein Vermögen beschützen und will ja Deregulierung, damit er noch reicher wird.
Nee, er will destabilisieren, Christian. Er will bloß destabilisieren.
Ja, das ist ja das. Deregulierung führt zur Destabilisation dann am Ende natürlich.
Genau. Und das macht er ja nicht nur in Deutschland, das macht er auch überall.
Das macht er in halt Italien. Das Geld macht noch mehr Einfluss hat.
Wie England hat er auch was. Dann wurde nochmal irgendjemanden beschimpft, keine Ahnung. Aber das ist sowas.
Ja, aber halt zu seinem Vorteil natürlich, zu seinem Vorteil und nicht zum Vorteil der Masse der Menschen. Und ich finde es immer wieder interessant, dass die Menschen immer der Meinung sind, sie befinden sich in einer höheren, nennen wir es mal Gesellschaftsschicht. Untere, mittlere, obere, ich bin kein Freund von diesen Begrifflichkeiten, aber um es einfacher zu machen. Das sind die Leute, die am Ende der unteren Gesellschaftsschicht, Einkommensschicht sind, sind im Geiste der Meinung, sie gehören zur Mittelschicht. Stimmt aber gar nicht. Die Leute der Mittelschicht sind der Meinung, sie gehören ja schon fast zur Oberschicht. Stimmt aber auch nicht. Und deswegen solidarisiert man sich im politischen Denken eher mit dem etwas über einem Stehenden und wählt dann potenziell auch das, denjenigen, der diese Interessen vertritt. Und in dem Fall, das ist auch hierbei das Problem. Ganz klar.
Na gut, neue Wähler konnte damit nicht sammeln oder auch die Weidel konnte damit keine neuen Wähler sammeln, wie man jetzt aus den Statistiken herauslesen konnte oder in den Befragungen. Viele fanden es einfach nur schlecht.
Ja. Creepy.
Creepy, ja, wirklich creepy. Und ich habe auch gelesen.
Wir sind sowas von lost.
Ich habe auch gehört, Weidel hatte auch noch einen AfD-Typen da, der englische Muttersprache hat oder spricht und um dann praktisch…
Gleich emigrieren.
Remigrieren, genau.
Ja, oder?
Ja, natürlich. Aber naja, aber das war sowas von low und schwach, dass ich euch sagen kann, wenn ihr es noch nicht gehört habt, braucht es euch nicht anhören, weil es ist einfach nur schlecht.
Ja, und jetzt mal, es ist mal in Österreich, jetzt sind praktisch das Pardon zur AfD, die FPÖ, geht jetzt im Endeffekt in Koalitionsgesprächen mit der ÖVP zur neuen Nazi-geführten Regierung, ersten Nazi-geführten Regierung in Österreich zu.
Ja, das ist schon heftig. Ich weiß nicht, ob das kommt. Ich weiß es echt nicht. Ich hoffe es natürlich nicht, aber das wäre natürlich ein weiterer herber Rückschlag für Europa.
Was hältst du jetzt davon? Weil die ÖVP, also das Pardon zur CDU in Deutschland und zur CSU, die sagen ja, wir ganz klare Worte vorher, wir werden niemals mit der FPÖ koalieren. Da steht eine, nennen wir es mal Brandmauer. Ja. Das wird nicht passieren, das wird jetzt nicht passieren, das ist in der Vergangenheit nicht passiert und das wird auch in der Zukunft nicht passieren. Und zack, ein paar Alleinskrucks später sitzen sie jetzt da und machen das. Glaubst du, dass das in Deutschland
auf Ibiza?
Auf Ibiza, auch ganz wichtig. Mit einer russischen Oligarchen mit ungepflegten Zehennägeln,
gemerkt.
Was war der
Frage? Aber schön, dass du die Anspielung
Ja. Ich habe gedacht, die bleibt jetzt so im Raum stehen.
Nein, okay,
ja,
schon,
wunderbar.
Was meinst du? Welche Frage?
Ich habe nicht verstanden. Glaubst du, dass es in Deutschland ist ja auch eine sogenannte Brandmauer von der CDU nach rechts zur AfD? Glaubst du, dass die auch so schnell über Bord geworfen wird? Und wir haben ja, Söder propagiert ja auch eine Brandmauer zu den Grünen. Ich weiß nicht, er nennt es vielleicht nicht Brandmauer, aber er sagt ja auch ganz klar,
dass es
nicht
gut ist. Das ist wirklich eine interessante Frage, weil.
Wie ernst kann man das noch nehmen?
Wenn man jetzt mal die CDU verfolgt, Freifahrtschein für alles, sie könnte alles durchsetzen, wäre natürlich eine Koalition mit der AfD. Ja, dann könnte sie alles durchsetzen, was sie wollte. machen möchte. Was aber ich mal in der Talkshow gelesen habe, gehört habe, dass die CDU das gar nicht darf, weil in ihrem Grundsatzprogramm steht, dass sie niemals mehr seit 1945, glaube ich, war das von den, wo sie sich gegründet hat, 45 bis 48, da zum Trage kam, dass sie niemals mehr, niemals mit einer rechtspopulistischen Partei sozusagen koalieren wird.
Ist ja nicht alles gesichert rechtsradikal. Es sind ja nur Landesverbände, es sind ja vielleicht nicht alle. Ja,
stimmt. Man muss das Große und das Ganze sehen. Ja.
Du musst also sozusagen auf die Metaebene, aber auch zu Meta kommen wir später.
Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich kann es.
Wie glaubwürdig ist es noch?
Das ist eine gute Frage.
Wie glaubwürdig ist es, wenn du jetzt einen Söder hörst, der sagt, niemals mit den Grünen, weil die Grünen, die haben die Pest nach Deutschland gebracht.
Aber die Österreicher kann man sowieso nicht für ernst nehmen. Da muss man auch mal so sagen. Die Österreicher kann man sowieso nicht für ernst nehmen. Von daher ist es natürlich für sie auch normal, ja, dass sie dann sagen, okay, dann, das weiß ja eh keiner, dass mir das mal gesagt haben, aber nehmen halt die FPÖ. Ist ja wurscht, ja. Also ich glaube, dass die Österreicher ist es egal. Die kann man eh nicht trauen. Aber Deutschland, CDU und AfD, ich kann es mir nicht vorstellen. Die haben es so lange propagiert und ich hoffe, das weiß dann noch jeder in ein paar Jahren, wenn es mal soweit sein sollte, dass es dann vielleicht nicht machen, weil das wäre, glaube ich, das Allerschlimmste.
Natürlich das Allerschlimmste. Glaubst du, dass man die AfD klein kriegen würde, wenn es gibt ja viele Menschen, die sagen, ach, lass sie doch mal mit der AfD koalieren, die wären dann schon klein. Glaubst du das?
Nee.
Ich glaube das nämlich nicht.
Nee, ich glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Ja, das ist halt der politische Kurs, der gerade gefahren wird, der halt dann immer mehr zu diesen FPÖ oder halt dann AfD treibt. Ja, das ist halt einfach der Punkt dieser ganzen Geschichte. Und interessant.
Ich bin der Meinung, dass nur eine nicht vorhandene Bildung zu viel Zeit vor TikTok und dem ganzen Rotz dazu führt, dass man die AfD wählt und nicht nur die Politik, die gemacht wird.
Bildung ist ja die Grundvoraussetzung, um überhaupt
diese Partei nicht zu wählen, genau.
Um politische Entscheidungen zu treffen.
Vernünftige.
Und von daher ist es schrecklich und jetzt mal schauen, was da passiert. Es wird wirklich spannend und gut, Italien ist es ja schon passiert und Frankreich steht ja auch kurz davor, eventuell dann, dass so ganz.
Das ist eine Welle, vor der ich mehr Angst habe, wie vor einer sogenannten Flüchtlingswelle, ist eine Welle der Rechten, der Nazis eigentlich, natürlich, wenn man so will. Das ist die einzige Sorge, die ich tatsächlich in meinem Leben zurzeit habe.
Also bin ich bei dir. Sehe ich auch so. Aber lass uns mal was zu Erfreulichem kommen, lieber Christian. Vendée Globe.
Erfreulich. Du meinst den Blitzschlag? Du meinst, dass Hermann seine Höhenangst überwunden hat?
Das machen wir später. Wir kommen jetzt mal zum Vendée Globe-Sieger. Der erste, der sozusagen in Frankreich eingelaufen ist, ist Charlie Dalin. Ist heute eingelaufen nach 64 Tagen in einer absoluten Rekordzeit. 9 Tage unter dem schnellsten Rennen ever. Es ist schon eine Hausnummer. 9 Tage. Es haben sich viele gefragt, wie kann es denn sein, dass Dalin so früh einläuft und alle anderen noch 10 Tage hinterherhängen und der letzte wahrscheinlich erst im März irgendwann
einlaufen wird. Da verlaufen die Uhren, würde ich sagen.
Ja, das ist schon krass. Und ich habe mir das heute angeschaut, den Einlauf, und da wurden viele, viele Fragen wurden da erklärt. Und wenn ihr das verfolgt habt, wisst ihr natürlich warum. Dalin hatte unfassbares Glück, also auch der Zweitplatzierte, der jetzt gerade wahrscheinlich einläuft, hatte auch Glück, dass die halt als Erster raus sind und dann immer mit diesen starken Winden, ja, die sie praktisch mitgetrieben haben. Danach waren wieder Flauten, wo die anderen reingefahren sind, und das hat sie halt Stück für Stück immer nach vorne getrieben. Das
nennt sich Flow.
Und
sie waren im Flow.
Ja, Dalin war ja auch beeindruckend. Er hat eine Entscheidung im Südpolarmeer treffen müssen, ob er ein Tiefdruck, also ein Sturmgebiet umfährt oder ob er durchfährt. Aber er hat nicht mehr viel Zeit gehabt oder nicht mehr viel Möglichkeiten gehabt, das zu umfahren, und ist dann voll durchgefahren. Und das muss man wirklich mal sagen, leck mich am Arsch, der ist voll dieses Sturmgebiet durch.
Wir sprechen von Cojones.
Aber absolut Cojones. Und hat es auch unbeschadet überstanden. Unbeschadet heißt aber nicht, er hat eigentlich von sich nie was preisgegeben, ob irgendwas kaputt ist oder nicht. Also hat er, es gibt ganz wenig Videomaterial von ihm. Viele anderen haben halt auch viel hochgeladen. Aber was trotzdem sehr beeindruckender Ritt, den er da bis zum Schluss durchgezogen hat. Alle Achtung, das muss man wirklich sagen. Hab da schon echt Gänsehaut gehabt, wo der halt eingelaufen ist. Und weil das ist, wenn du bist alleine 64 Tage, du 51.000 Kilometer hast du hinter dir, durch Südpolarmeer die Hölle und im Durchschnitt 33 km/h, das ist schon, das ist schnell. Das ist wirklich schnell. Wow. Und jetzt kommen wir schnell zu Boris Herrmann. Boris Herrmann hatte eigentlich die Hölle auf Erden hinter sich. Also er ist
auch durch ein Sturmgebiet durch, Blitzschlag in seinen Mast.
Ja, erstmal musste er einen Mast, weil irgendeine Halterung gebrochen ist oder was verzogen hat. Das hat er repariert, hat es geflickt, am Segel auch, hat dann einen Blitzschlag erfahren.
Aber nicht, wo er oben war, wo er wieder.
Nein, wo er unten war. Das war dann ein Tag später, ist er auch in ein Sturmgebiet rein. Blitzschlag hat ihm, ich glaube, 80% seiner Elektronik zerstört. Also der hat eigentlich außer einem Autopiloten nichts mehr. Und musste dann nochmal einen Mast rein, weil wieder was gebrochen ist. Und konnte das auch einigermaßen reparieren, aber er kann nicht mehr mit vollem Segel fahren. Drum ist er jetzt auch relativ langsam geworden. Das heißt langsam, wir reden jetzt nicht mehr von 2-3 km/h langsamer als andere, was ausreicht, dass er jetzt auf Platz 10 abgerutscht ist. Aber trotzdem, alle, die da fahren, sind wirklich Helden, muss man wirklich sagen. Das ist einfach das letzte große Abenteuer auf dieser Welt, glaube ich, was man noch
ja, auf diese Art. Ein bisschen was gibt's schon noch, aber es ist.
Ich rede hier von einem 60-Tage-Abenteuer. Du musst ja auch mit deiner Psyche und allem zurechtkommen. Das 60
Tage. Nein, ohne Zweifel.
Sie haben zwar Starlink, darf man nicht vergessen. Also vor 20 Jahren gab's sowas nicht. Da waren die einfach weg und auf einmal.
War mal einer da am Horizont.
Ja. Weggefahren und nach 80 Tagen, ist wieder da. Ja, okay. So. Das muss man auch mal sich so überlegen. Da gab's keine Handys, keine Telefone, nichts. Der war einfach allein unterwegs.
Er hat ja jetzt durchaus noch Kontakt zur Außenwelt durch.
Richtig. Und jetzt, ja, mit Starlink kann der alles. Der kann WhatsApp, der kann Videos schauen, der sieht, wo jeder ist. Das ist schon nochmal, glaube ich, eine große Hilfe, um sowas auch dann psychisch zu überstehen. Ja. Aber gut, das Alleinsein ist trotzdem immer hart. Aber wie gesagt, es geht weiter. Round the Globe. Boris Herrmann wird wahrscheinlich so in einer knappen Woche einlaufen. 5 Tage, 6 Tage, mal schauen.
Ja, dann auch noch eigentlich schneller wie.
Ja, wahrscheinlich genau in der Zeit. Ja, wahrscheinlich in diesen 74 Tagen wird
er
wahrscheinlich.
Ich meine, er kann Facebook schauen, er kann Insta schauen und bald sind sie unreguliert, Patrick.
Ah, das ist auch krass.
Weil das ist eigentlich, also wir haben jetzt alle noch Markus Söder vor Augen, der den Kniefall macht. Wir haben im Geiste daran gedacht, dass er das höchstwahrscheinlich von Willy Brandt abgeschaut hat, weil er einen Friedensnobelpreis haben will, wobei den er wahrscheinlich Trump kriegt. Und jetzt der nächste Kniefall vor Trump macht Zuckerberg.
Zuckerberg macht den nächsten Kniefall und macht natürlich genau das, was er will. Ja, das heißt, genau. Diese Faktenchecks, die ja eingeführt worden sind, was heißt Faktenchecks? Also das heißt, wenn jemand irgendwas postet, wird es automatisch vom Konzern Meta, sei es Facebook, Instagram und was haben wir noch? Was habe ich noch aufgeschrieben? Threads, wird automatisch geprüft, ob das der Realität entspricht, ob es der Wahrheit entspricht. Und das wird jetzt abgeschafft, diese Institution, die da extra gegründet worden ist, wird abgeschafft und jetzt kann jeder selber entscheiden, ob das ein Fake News sind oder nicht, die da sozusagen
die Lügen verbreitet werden oder nicht.
Das ist natürlich gefährlich, im Besonderen an sich ist das, kann man das ja erstmal so stehen lassen und sagen, okay, die Leute sind jetzt auch nicht ganz doof, die können das schon ein bisschen auseinanderhalten.
Die Problematik ist aus meiner Sicht hierbei der Algorithmus, der dahinter steckt. Also wenn das alles vom Algorithmus her gleichgeschalten wäre, dann ist ja, finde ich das noch gar nicht so problematisch. Aber dass dieser Algorithmus ja eigentlich solche problematischen und dann viel diskutierten Beiträge nach vorne spult, in der Sichtbarkeit, bekommst du mit Fake News und mit radikalen Äußerungen eine größere Reichweite wie mit schnöder Realität.
Richtig.
Und potenziell, gut, Wahrheit ist relativ, tatsächlich, aber mit potenziell näher an der Wahrheit oder an der real existierenden Zuständen orientierten Beiträgen.
Genau. Was das Positive daran noch ist, dass es nicht Europa betreffen wird, sondern erstmal nur die USA. Also von daher, ich glaube, bei uns ist das rechtlich gar nicht möglich.
Ja, Europa hat schon eingeladen zum Gespräch, glaube ich.
Ja, aber es ist nicht so einfach möglich. Also das kann jetzt Zuckerberg in den USA entscheiden. Und,
genau, aber in Europa eben.
Aber in Europa noch nicht. Und von daher hoffen wir, dass das bei uns noch bleibt.
Einer der positiven Dinge wieder mal von Europa. Da können wir mal gucken hier.
Ne? Aber genau. Das möchte ich wissen, was da alles an Müll. Übrigens bei X, ja, ist es ja schon so. Da hat ja Musk, ich glaube vor einem halben Jahr, da war es einfach diesen ganzen Faktenmist da einfach zack raus. Und es kennen auch wenige Leute, die nur noch X benutzen, weil dann nur noch Mist läuft. Da läuft nur noch eine Lüge nach der anderen. Und es ist wirklich schlimm, was ich da so gehört habe. Und das ist auch unfassbar rückläufig. Mhm. X, also das ist ein Schlag ins Gesicht, gell, für alle, die diesen Insta-Zeug benutzen und ja,
das ist interessant. Also ich bin gespannt, wie sich das dann auch die nächsten Jahre, ob sich da mal noch irgendwas findet, was dem Ganzen ein bisschen den Rang ablaufen kann oder wird interessant werden.
Ja, es wird schlimm werden. Es wird wirklich schlimm. Es wird nicht mehr interessant, es wird wirklich schlimm, ja, weil du ja auch mit KI Fake News kreieren kannst, da noch Bilder dazu und das alles. Und es wird dann nicht mehr gelabelt als falsch.
Vielleicht könnte es Real Life, das ist auch eine neue App, wo du die installieren kannst. Und im Augenblick, also die kannst du so installieren in deinem Smartphone, indem du entweder ziemlich lange rechts oder links bei deinem Smartphone ganz lange drauf drückst. Dann hast du Real Life installiert. Und dann kannst du loslegen. Und das würde dem ein bisschen entgegengehen.
Was macht das? Interessant, du, der kein Smartphone hast, ich kenne sie nicht, habe noch nicht gehört.
Doch, ist richtig gut. Real Life hat tatsächlich was. Probiert es mal aus, nimmt das Smartphone in die Hand und drückt es entweder rechts ganz lange drauf oder links, je nach Herstellermodell, bei ganz alten Modellen oben ganz lange drauf.
Was macht es dann?
Es schaltet aus.
Ach so. Also einfach ausschalten.
Und dann bist du im Real Life.
Ah, okay, das Real Life App, verstehe.
Ja.
Jetzt habe ich es auch kapiert. Naja.
Ich dachte, du bist der English Cracker.
Ja, aber der Real Life, wenn es wirklich so eine App gibt, ich weiß es doch nicht. Also ich bin ja jetzt hier nicht der App-Freak. Nein, also.
Ich fand den gut.
Ja, der war nicht schlecht.
Okay. Ja.
Aber wir bleiben in Amerika, lieber Christian. Wir bleiben in Amerika. Trump ist ja wieder mal, da glaubst du, das geht nicht noch krasser, dann kommt irgendwo das 51. Bundesland daher, Kanada, ja.
Das geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Trump,
Trump daher. Ja, das ist echt. Ja, Grönland. Wenn wir Grönland haben.
Also Grönland will er anscheinend kaufen oder militärisch erobern, da ist er sich, glaube ich, noch nicht so ganz sicher.
Die wollte ja schon 2019 haben.
Genau.
Hat er schon mal angefragt, was kaufen kann.
Genau. Ja. Jetzt militärische Mittel kann er ja nicht komplett ausschließen und Dänemark ist ja auch so, ich glaube, Dänemark gehört es ja wohl, aber das muss man ja auch nicht anerkennen. Den Panama-Kanal will er haben, auch ganz klar, weil ich meine, das ja klar ist. Und was will er noch? Genau, Kanada als 51. Bundesland.
Ja, mit Grönland, das finde ich irgendwas interessant, weil er natürlich, klar, er will sich die ganzen Ressourcen sichern. Es gibt ja schon eine Militärstation auf Grönland.
Aber das ist ja auch Teil der NATO. Also im Endeffekt hat ja ein Republikaner auch gesagt, Grönland ist nicht mal unter den Top 50 Themen, die jetzt gerade anstehen, außenpolitisch. Mhm. Da gibt es 50 wichtigere.
Ja, klar.
Ja, also
mindestens. Grönland gehört auch nicht zur EU, ja, obwohl es, die haben sich ja von Dänemark praktisch sozusagen freigesetzt, freigesetzt. Jedenfalls gehören nicht zur EU. Ja, Dänemark schon, aber Grönland nicht. Mhm. Die haben sich da separiert. Ist natürlich interessant. Was ich auch interessant finde, ist, was Russland dazu gesagt hat. Russland hat gesagt, sie würden so eine Vereinnahmung eines Landes, ja, wirklich nicht begrüßen. Ja, also, weil sie.
Völkerrechtswidrig.
Sie haben gesagt, das ist völkerrechtswidrig. Fand ich auch sehr interessant. Mhm. Okay.
Da merkst du, wie das Völkerrecht in Russland doch noch ein hohes Gut ist.
Ja, groß geschrieben, gell?
Ja.
Das wird doch sehr groß geschrieben. Und was auch interessant ist, dass jetzt dann sogar schon.
Mit G geschrieben, wie Grönland oder Georgien.
Grönländische Ministerpräsidentin oder Regierungschefin jetzt schon, ist durchgesickert, Gespräche mit der US-Regierung gesucht hat. Ja, also das, weil sie grundsätzlich nicht abgeneigt sind, sozusagen sich unter den Schutz der USA zu stellen, aber nicht als gekauftes Land. Ja, also das ist jetzt mal gar nicht mal so abwegig, haben sie gesagt. Interessant, was da jetzt rauskommt. Also Kanada, Trudeau hat ja gleich gesagt, Alter.
Alter, ja, das ist so, mal, wahrscheinlich, so wahrscheinlich wie, was hat er gesagt,
schluck mal eine Pille.
Schneeball in der Hölle oder ja, so.
Schluck mal eine Pille und komm wieder runter. Und was hat Trump noch gesagt? Trump will 5% in die, fordert er, dass die Europäer in ihre Verteidigung oder die NATO-Staaten in ihre Verteidigung setzen. Finde ich jetzt mal gar nicht mal so dumm, diesen Gedanken, weil wenn du 5% verlangst, kriegst 3.
Ja, so muss man die Message auch irgendwie lesen, was Trump sagt. Also das sind alles erstmal Ankertheorie. Ankertheorie. Ja. Er setzt ein Thema an und haut erstmal
einen raus,
genau. Den Anker. Er setzt den Anker für sämtliche Verhandlungen, die kommen, und den setzt er so hoch, dass der Kompromiss, der dabei rauskommt, immer noch ein Gewinn für ihn ist. Mhm. Das ist Verhandlungsstrategie, Lehrgang 1, Stunde 1.
Ja, und so einfach ist es.
Wenn er nichts kann, aber das hat er gelernt, ja. So.
Sowas kann er ja. Und Scholz hat anscheinend auch wieder Spaghetti-Eis gegessen, weil Scholz da ja dann zu der Grönland-Debatte dann doch erwachet ist. Also anscheinend.
Wir haben ja denn schon wieder Wahlkampf.
Ja. Und er musste sich dann gleich dazu äußern, was ich sehr interessant fand, weil sich Macron auch noch geäußert hat, aber der Rest, der hat sich gar nicht angesprochen gefühlt, also die restlichen Europäer, was sie auch eigentlich eher besser fand, dass sich keiner dazu geäußert hat. Und
es kommt darauf an, was innenpolitisch gerade los ist. Eben. Du darfst ja auch immer nicht übersehen, dass solche Kommunikationen gegenüber anderen Staatschefs, gegenüber anderen Regierungen, ähnlich wie das Russland ja auch tätigt, ich behaupte jetzt mal zu 10% eine Kommunikation nach außen ist, wenn überhaupt 10%, naja. Und zu 90% eine Kommunikation ans eigene Volk. So ist es halt. Die Leute meinen ihn immer, oh, da hat er es ihm gesagt. Oder wenn jetzt irgendeine Außenministerin in China ist oder in China ist, dann ist ja ganz klar, dass sie die Menschenrechtssituation ansprechen muss. Und wenn die da was sagt, dann sagt die das nicht zu dem Präsidenten oder zu dem Volk in China, sondern dann sagt die das alleine zu den Leuten, die wo daheim in ihrem eigenen Land vor dem Bildschirm hocken. Und ähnlich macht das Russland, wenn das was sagt, und ähnlich macht das Deutschland und ähnlich macht das Amerika. Das sind einfach klare
Strukturen
und Wahrnehmungen dann auch. Wo werden die Dinge denn wahrgenommen, was eine Baerbock sagt, was ein Scholz sagt, was ein bei Trump vielleicht noch eine Ausnahme.
Aber Scholz sollte öfters mal ein Spaghetti-Eis essen, dann kommen auch ein paar Kommentare mehr vielleicht oder ein paar sinnvolle Kommentare von ihm. Apropos sinnvolle Kommentare, wenn wir müssen zum Brenner schauen, Christian. Die Brennersperrung sorgt für massiven Ärger.
Also meine Überleitungen bisher waren besser.
Ja gut, ich habe auch mal einen schlechten Tag, den Überleitungstag. Nee, aber Brennersperrungen sorgen gerade für massiven Ärger, weil jetzt schon die Lückbrücke einspurig befahren wird und es auch noch ein LKW-Nachtfahrverbot gibt, was dem Ganzen natürlich noch mehr an Staus und Verkehrschaos sorgt. Und die Regierung in Italien beschwert sich halt, dass obwohl es die Brückenbauarbeiten im Frühjahr losgehen, jetzt schon gesperrt ist. Und man hat jetzt schon gesehen, was da los ist auf der Strecke. Und sie sagen halt auch, Österreich macht das mit Absicht, dass die Leute einfach in Österreich bleiben und nicht mehr nach Italien fahren können. Wie siehst du
aber das? Jetzt mal ganz ehrlich. Welcher Mensch außer aktuell 20% in Deutschland von den Wählern, und das sind bei der Wahlbeteiligung nicht einmal 15% in Deutschland, wollen denn in einem Österreich verbleiben, welches von einem Nazi geführt wird?
Das ist die Sache.
Also
lassen Sie nicht mehr raus.
Also Sie müssen in Österreich bleiben. Bis dahin ist ja potenziell dieser Nazi dann auch an der Macht. Volkskanzler, wie er sie. Ich will in keinem Land gastieren, in dem ich meinen Aria-Ausweis in der Tasche haben muss. Ich möchte das nicht.
Ich sehe das halt auch einfach, dass diese ganzen Sperrungen und dass das einfach Provokationen hoch 5 sind, permanent Österreich macht, was es will. Brenner versucht, seine eigene Politik draus zu machen. Und
was haben sie denn davon?
Ja, dass weniger Lastwagen über den Brenner fahren, dass der Verkehr reduziert wird. Das wollen sie erreichen damit. Und die haben ja gesagt, sie wollen die Brücke bis, die wird ja dann gesperrt, 5 Jahre bis
30.
2030. Wo Italien auch sagt, in Genua die Brücke, die eingestürzt ist, die wurde innerhalb von einem Jahr neu aufgebaut, ja. Hol die Chinesen, die bauen diese Lückbrücke an zwei Sonntagnachmittagen, ja. Also davon abgesehen, ich sehe das auch als viel zu lang. Ich habe da auch kein Verständnis dafür, muss ich ehrlich sagen. Und da muss die EU auch eingreifen, finde ich. Die müssen da irgendwelche Regularien setzen, dass Österreich nicht einfach so verfahren kann, wie es jetzt verfährt, ja.
Es fährt ja gar nichts.
Was
heißt verfährt? Es fährt ja nichts.
Du kannst dich gar nicht mehr verfahren.
Ja, immer. Es ist eine verfahrene Situation. Ja,
sehr verfahren.
Wahnsinnig
verfahren. Nicht schlecht. Und von daher sage ich einfach, bin ja pro Italien, ganz klar. Gell? Also wir alle lieben Italien, wir alle lieben den Gardasee, wir bleiben selten in Österreich, außer wir wollen mal kurz
nach Sölden
zum Zusaufen.
In Italien kannst du über eine Rechtspopulistin ja hinwegsehen, weil das Wetter wenigstens schön ist. Ja,
wunderschönes Wetter, gutes Essen, ja, und schöne Strände.
Das ist auch so bitter, wie die eigene Moral, ja. Die eigene simulierte Moral bei Sonnenschein
dahinschmilzt. Hast du gesehen, wie Musk und Meloni geflirtet haben?
Warte,
hast du
das gesehen? Wie ein Spaghetti-Eis in der Sonne.
In der Sonne.
So schmilzen meine moralischen Vorstellungen, ja, wenn ich an Italien denke.
Ja. Aber hast du gesehen, wie Meloni und Musk, wie die gekuschelt haben?
Ja, sie ist die letzte Hoffnung für Europa,
sie ist mit der, sagt man. 52 groß und er ja auch ein bisschen größer und hat sich da so richtig an ihn rangekuschelt. Gell? Das wäre doch ein Traumpaar, oder?
Ich glaube, Musk steht dann doch auf Jünger.
Auf Jünger? Die ist doch jung, oder?
Naja, aber Musk steht, glaube ich, auf noch jünger.
Noch jünger,
okay. Also noch jünger, wie alt ist Meloni? Ist keine Ahnung, 45.
Der hat 6 Kinder, glaube ich, oder so, Musk. Ich.
Ja, sieht man eben nicht an.
Nee.
Doch, eigentlich, wenn man ehrlich ist. Wenn man ehrlich ist, sieht man es ihm an.
Es ist einfach nur peinlich. Es ist einfach nur peinlich.
Also glaubt niemals ein Mann, der, also das kann man auch noch sagen, glaubt niemals ein Mann, der eine Haartransplantation hinter sich hat und sie nicht mal auf den zugibt.
Ah, okay.
Also jetzt habe ich für Klopp gerade die Ehrenrettung gemacht. Klopp hat es ja zugegeben und zwar ziemlich flux. Mhm. Aber Musk, schau mal alte Bilder von Musk an, wo er noch bei PayPal war oder so. Mhm. Dann sein schütterndes Haar, das läuft nicht mit Head and Shoulders wieder zurück, sondern das läuft zurück mit türkischen Haarwurzeln.
Mhm. Verstehe. Ja, aber wir haben Leute auch schon angesprochen und sagen, warum fährst du eigentlich noch einen Tesla? Willst du ihn nicht verkaufen oder würdest du dir wieder einen Tesla kaufen? Ja.
Was, du hast einen Tesla?
Weil einfach die Autos einfach super geil sind, gell, muss ich echt sagen. Und außerdem hält Musk ja bloß noch 13% an Tesla, also von daher.
13 oder 17?
Ah, 13.
Okay.
13% und von daher ist egal.
Ja, jein. Gut. Wollen wir über die Brände in Kalifornien nur reden? Wollen wir es nicht?
Ja gut, es brennt.
Es brennt, es ist scheiße und jeder, also es ist ja gerade die Diskussion ein bisschen.
Wir reden von 100.000 Menschen, die flüchten.
Genau.
Das ist wirklich krass, was da passiert.
Und da flüchten nicht nur Millionäre, da flüchten nicht nur Leute, die echt viel Geld haben, wo du sagst, okay, hier brennt halt die Bude nieder, irgendwie werden sie da schon klarkommen damit, sondern da flüchten ja auch Menschen, die wo echt nichts haben und das ist natürlich, oder wenig hatten und jetzt gar nichts mehr haben. Das ist,
und vor allem, es hört nicht auf. In Deutschland wäre das eigentlich, ich habe so ein Feuerwehrinterview gelesen, in Deutschland wäre das gar nicht möglich.
Zum jetzigen Zeitpunkt. Aber das,
was da passiert.
Das ist ja auch eine Sache und da sagt man immer, Kachelmann sagt, Luise Neubauer hat einen Arsch offen, weil es ist keine Sache von Klimawandel, es ist eine Sache von einem Zündler.
Ja.
Sehe ich aber anders. Also letztens mal hatten wir noch Kachelmann gelobt, aber es ist natürlich schon eine Sache, wenn es mal
9 Monate extrem, lang nicht
genau, regnet. Genau, Extremwetterereignisse, ja, und das ist auch ein Extremwetterereignis, ja, wenn es so lange nicht regnet, dann sind das schon auch, oder Extremwinde, das sind schon natürlich Dinge, die dem Klimawandel zuzuschreiben sind.
Und die haben ja Winde, wir reden ja von 100 km/h, wir reden jetzt hier nicht nur ein bisschen ein laues Lüftchen mit 25 km/h, nein, wir reden hier von 100 km/h Böen, Winden, die da seit einer Woche oder 2 Wochen herrschen. Das ist schon unfassbar krank, was da passiert. Gell?
Genau.
Aber Ja, hoff mal, dass die es irgendwie mal auf die Reihe kriegen, da endlich wieder Wasser anzuschaffen oder so. Keine Ahnung, das ist alles irgendwie, alles ein bisschen krass, was da drüben gerade passiert. Also ich glaube, das sind die schlimmsten Brände, die Kalifornien erlebt hat.
Ja,
das ist ja eigentlich jedes Jahr so, aber das ist schon,
ja. Puh. Nicht ohne. Ich darf noch kurz etwas.
Ja.
Jetzt kommen die lorischen Beziehungstipps.
Da bin ich gespannt.
Oh ja. Die Überleitung wäre gewesen, zu sagen, apropos auf die Reihe kriegen. Jetzt wieder ein Tipp an die XY-Chromosomträger dieser Welt, also an die sogenannten Männer. Es geht um das Thema Eifersucht. Ich habe das letztens im Bekanntenkreis miterlebt, dass ein Mann, weil seine Frau unterwegs war, so eine Eifersuchtsschiene gemacht hat. Und von außen betrachtet, wie von der Betrachtungsweise seiner Frau, gibt es nichts Unattraktiveres wie Männer, die eifersüchtig sind.
Ja, Frauen aber auch.
Bei Frauen ist es nicht so schlimm.
Nicht? Das ist die Hölle auf Erden, Christian. Eine eifersüchtige Frau ist die Hölle auf Erden.
Kenne ich nicht, aber es ist für den Beziehungskontext nicht so dramatisch. Im Beziehungskontext ist es dramatischer, wenn der Mann eifersüchtig ist, weil es Schwäche demonstriert.
Ja, das sowieso.
Es demonstriert
seiner
Partnerin, er ist eifersüchtig dem Mann gegenüber, mit dem sie jetzt potenziell Zeit verbringt, in was für einer Form auch immer. Und auch wenn die Frau vorher noch nicht auf den Gedankengang gekommen ist, dass das ein interessanter Mann sein könnte, kommt sie spätestens, wenn der Mann eifersüchtig ist, auf den Gedankengang, weil sie sich denkt, ach, irgendwas muss dieser Mann ja haben, sonst wäre mein Mann ja gar nicht eifersüchtig. Und dann macht sie sich ja potenziell noch vielleicht auf die Suche und sagt, was ist es denn eigentlich, warum ist er denn eifersüchtig? Warum fühlt er sich denn minderwertig dieser Person potenziell XY gegenüber, oder wenn es keine Person ist, sondern wenn es allgemein ums Weggehen geht, warum hat er denn Angst, dass da jetzt, wenn ich weggehe, ein interessanterer Mann kommt? Ach, dann schaue ich mal, vielleicht gibt es ja einen, weil sonst hätte er ja keine Angst. Und das ist etwas, was man tünlichst vermeiden sollte.
Das kennen die Männer aber nicht. Die Männer, die eifersüchtig sind, sind immer eifersüchtig.
Genau.
Du kannst dir nicht sagen, hör auf damit, sonst ist der Frau weg. Wenn du eifersüchtig bist, bist du es und du wirst es immer bleiben. Dann
solltest du Persönlichkeitsentwicklung betreiben, an dir arbeiten.
Unbedingt.
Beginn Punkt 1 erstmal zu simulieren, dass man nicht eifersüchtig ist. Das ist aber nicht die Lösung. Die wahre Lösung ist nicht zu tun, als wäre man nicht eifersüchtig und dann die geballte Faust vor Zorn, nicht zum Gewaltakt, in der Tasche zu haben, sondern die Lösung ist, zu stark an sich selber zu arbeiten, dass man so ein geiler Typ wird, dass du gar nicht mehr eifersüchtig sein brauchst, weil du eh der geilste Typ der Welt bist. Das ist die Ebene, die du erreichen musst hierbei.
Aber die eifersüchtig sind, erreichen die nicht.
Wenn sie das nicht ablegen, wenn sie da nicht an sich arbeiten, erreichen sie die nicht, und dann sind sie, wenn man ganz ehrlich ist, auch vollkommen zu Recht eifersüchtig. Natürlich. Dann sind sie zu Recht eifersüchtig, weil dann hinter jeder Tür einer lauern kann, der besser ist wie sie.
So schaut's aus.
Und das weiß die Frau, auch wenn sie es nicht sagt, dann automatisch, wenn du eifersüchtig bist. Oh, da gibt's anscheinend welche. Ich schau mal nochmal.
Genauso ist es, wenn eine Frau eifersüchtig ist. Das ist so unfassbar nervig. Und es kann auch so unfassbar in ein Desaster enden, dass der Rosenkrieg vorprogrammiert ist.
Genau, es führt zu anderen Mechanismen in einer Beziehung, wenn die Frau eifersüchtig ist. Das ist ein anderer Mechanismus noch ein Stück weit, aber genau.
Richtig. Und der ist auch brutaler. Wenn eine Frau eifersüchtig ist, brutaler. Ich glaube, das kann bis zum Tode führen.
So brutal, im wahrsten Sinne.
So brutal wird es.
Ja, kein Spaß.
Kein Spaß. Kein Spaß. Kein Spaß.
Genau, darum also prüfe, wer sich ewig bin.
Gibt es eurer Frau keine Gelegenheit, eifersüchtig zu sein?
Nein, sucht doch einfach eine Alte, die nicht eifersüchtig ist. Punkt.
Ja, weil das weiß
die auch, nicht. Natürlich ist es als Frau auch attraktiver, wenn du in dir selber ruhst und sagst, ich bin einfach so eine tolle Frau. Was will er denn?
Verstehe.
Genau. Also das ist natürlich auch die auf der Ebene das Attraktivste erstmal. Ja, aber da muss man auch an sich selber arbeiten. Solltest du jemand sein, der dazu neigt, hol dir Hilfe oder arbeite an dir selber so stark, dass gar keine Notwendigkeit besteht, eifersüchtig zu sein, weil du selber einfach so eine Megaperson
bist. Du bist ja auch immer eifersüchtig, oder?
Wahnsinnig, wahnsinnig. Ich bin wahnsinnig eifersüchtig.
Ich habe auch irgendwie nicht die Anlage zur Eifersucht. Irgendwie noch nie gehabt.
Nö?
Nö.
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 Nö. Nö. Nö.
Nö.
Mach mal hier meinen Dingsbums da.
Yes.
Willkommen bei Patricks Weltraumschrott.
Ja, hau mal raus.
Ja,
haben wir wieder Musk-Werbung.
Für alle Musk-Fans, für alle Starship-Fans. Ich kann euch nur sagen, am 15. Januar morgen um Ortszeit hier, 23 Uhr.
War das nicht der 10. Januar?
Ja, die haben es verschoben jetzt nochmal auf den 13., jetzt auf den 15. Aber morgen soll es soweit sein. Morgen 23 Uhr live auf YouTube. Könnt ihr schön auf SpaceX schauen und da wird das live übertragen, das neue Starship. Starship
morgen, 7. Morgen, nur nicht heute.
Bitte?
Morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute.
Ah, na dann. Aber das war jetzt mein ganzer Kommentar. Schaut es euch an, weil es wird eine neue Generation an Rakete geht da hoch und das ist ein bisschen größer noch. Ein bisschen größer als die alte.
Größer ist immer besser.
Größer ist immer besser. Ist immer die Lösung.
Ja, besser haben wir brauchen.
Oder so.
Oder beides.
Oder, ja, nachts ist kälter als draußen.
Ja, vor allem um die Zeit jetzt. So.
Ja.
Boah. Haben wir schon drüber gesprochen, dass es kalt ist?
Es ist unfassbar kalt gewesen. Boah. Alter Falter, leck mich am Arsch. Aber gut, es ist Winter.
Es wird immer besser bei uns. Ja, so langsam kommen wir echt in Fahrt.
Ja, verstehe schon. Also.
Viel Spaß für den üblichen drei.
Eins. Zur Feier des Jahres, lieber Christian, habe ich mir jetzt überlegt, gefühlt habe ich ja eigentlich immer angefangen.
Du hast immer ähnlich wie der SPD-Kreisvorsitzende in Waldheim-Schongau eigentlich das Zugriffsrecht auf die Frage. In dem Fall übergibst du es mir, wie Harald Mansi, die Landratskandidatur, lass uns da die nächsten Male mal drüber sprechen, meine Damen und Herren, an jemanden anderen, wie an mich, die erste Frage.
Hau raus.
Danke.
Gerne.
Grüße gehen übrigens raus, Harald. Du bist ja jemand, der Urlaub sehr schätzt, der Urlaub sehr mag, der auch sehr akribisch plant, würde ich mal sagen.
Ja.
Und auch schon oft mal gern ein halbes Jahr vorher. Und normal fährst du ja, wie wir alle wissen, in deinem 25 Meter langen Wohnmobil weg. Jetzt hast du aber auch schon mal im Podcast durchblicken lassen, dass du gelegentlich auch mal eine Ferienwohnung dir gönnst.
Oder eine Flugreise.
Oder eine Flugreise. Was kostet die Welt?
Who cares?
Oder beides. So ist es. Und wenn du irgendwo hinfliegst, auch eine Ferienwohnung dann nehmen oder so. Aber genau. Wenn du eine Ferienwohnung nimmst oder buchst oder dir anschaust oder in Erwägung ziehst, auf was achtest du dabei? Gehst du da erstmal nach dem Preis? Sagst du erstmal nach Preis sortieren und schaust du dann, was los ist? Oder wie gehst du da vor? Was sind die drei Kriterien, nach denen du hierbei deine Entscheidung zur Buchung triffst?
Ist eine interessante Frage, weil ich das wirklich mit pinglichster Genauigkeit prüfe und schaue, was es alles auf dem Markt gibt. Also grundsätzlich fange ich immer erst in der Preissortierung vom niedrigsten aufs teuerste. Also das ist, ich fange
Punkt 1 zu machen, also das brauche ich nachher gar nicht mal sagen, mache ich auch.
Das ist das Allerwichtigste. Ja. Dann Punkt 2, muss der günstige Preis auch immer nah irgendwo an einer Lokalität, an einem Zentrum oder irgendwas liegen, je nachdem, wo ich halt hinfahre.
Lage
ist alles. Also es muss, viele mögen halt in den Bergen irgendwo, keine Ahnung, zwischen den Weintrauben. Und ich mag zum Beispiel, als Beispiel Italien, Lage, what, ziemlich nah dran, 1 Kilometer maximal zum Laufen, sowas.
Also eher die Nähe dann zum Ort oder eher die Nähe zum Strand oder beides?
Oder? Ja, wenn man beides verbinden kann, natürlich. Ja, das musste so.
Kommt drauf an, wo man halt hin.
Genau. Das ist ganz wichtig. Und dann der dritte Punkt ist dann eigentlich der, wo ich dann eigentlich zum Selektieren anfange, was die Ausstattung anbelangt.
Ja, das ist interessant, weil bisher sind wir ja wahrscheinlich alle gleich. So vom
Ausstattung ist dann das ganz Wichtige. Und dann, WLAN ist mir wurscht, wenn ich dann was gefunden habe, dann schaue ich nach den Rezensionen. Dann schaue ich nach den Rezensionen, wie sie bewertet worden ist. Es sind da Fakes, man kann ja Fake-Rezensionen ziemlich schnell erahnen oder sehen, wenn vieles am gleichen Tag geschrieben worden ist oder nur Lobeshymnen. Und dann muss man das sortieren natürlich immer auf die schlechteste Bewertung. Man fängt mit der schlechtesten Bewertung an und hangelt sich so durch. Dann geht man auf die 1 Stern, dann geht man auf 2 Sterne-Bewertung und versucht dann sein eigenes Bild daraus zu schaffen, was dir erlaubt, die Wohnung für dich zu bewerten, ob es sich lohnt, die zu mieten.
Schaust du dir die Bilder an und sagst, ja, okay, das ist die Innenausstattung gefällt mir oder gefällt mir
nicht? Genau, das ist wirklich auch ein ganz elementarer,
okay,
ganz elementarer Grund, Punkt, das Innenausstattung. Aber ich fange erstmal, wie gesagt, am günstigsten an, mit der Lage zusammen und dann hangel ich mich so durch und dann, wenn man da was findet, kann man sagen, kipp jetzt mal 50 Euro mehr aus, man schaut die Unterschiede, was gibt's da, was nicht vorhanden. In Italien
ist es dann die Sauberkeit? Ist es dann die Sauberkeit oder auf was achtest du in der Rezession?
Leider auf der Sauberkeit, nach der Sauberkeit findest du oft in den Rezessionen, ja, aber du findest es an den Bildern, siehst du es gar nicht. Aber,
okay, natürlich
nicht. Aber du siehst es an den Rezessionen und dann Bett ist auch ganz, wenn da viele schreiben Bettkatastrophe, dann scroll ich, ist es schon raus bei mir. Weil das Bett muss wirklich, das muss mindestens eine neue Matratze haben. Ja. Und das ist mit Bett ist der Hauptpunkt. Wenn da steht, furchtbare Matratze, uralt und oder jemand schreibt, Bett muss erneuert werden oder Mobiliar muss erneuert werden, fällt auseinander oder taugt nichts und Dusche verschimmelt und was der Geil alles, dann geht es schon auf die Warteschiene. Also dann ist es schon mal auf Zeiten geschoben.
Rechts liegen gelassen,
ja. Aber in Italien ist auch wichtig, wenn ihr im Winter was sucht, gell, oder wenn du was suchst, ist ganz wichtig, die haben ja alle nur Klimaanlagen. Die haben ja nicht wirklich Zentralheizungen. Die heizen mit Klimaanlagen. Und diese Klimaanlagen bekommen nicht die Temperatur hin, die du brauchst, wenn es 0 oder gleich Minusgrade hat. Die reichen nicht aus. Das heißt, ihr müsst immer schauen dann nach Zentralheizung oder wenn da steht, was ich beheizt und dann seht ihr im Raum Klimaanlagen hängen aufgrund der Fotos. Ihr packt auf alle Fälle, wenn es keine Flugreise ist, sondern eine Autoreise ist, auf alle Fälle einen Lüfter mit ein.
Föhn.
Heizlüfter. Scheiße. Das ist ganz dringend. Die haben alle keine Heizung gehabt. Das ist wirklich schlimm. Und es könnte sonst wirklich kalt werden. Aber wie gesagt, das ist so, Bett ist das Wichtigste. Muss passen, dann die Location und natürlich auch der Preis.
Okay.
Okay. So, das ist der Grund, nach dem ich schaue.
Okay.
Wenn ihr natürlich ein Hotel nimmt, dann ist da Frühstück vorhanden. Was schreiben die Leute? Ist fantastisches Frühstück, tolle Auswahl. Finde ich auch immer ganz entscheidend mit, wenn das Hotel oder das Haus ein gutes Frühstück hat, dann kannst du davon ausgehen, dass das Haus auch allgemein sehr gut sortiert ist und sehr gut aufgestellt ist. Also, das ist auch schon mal Punkte. Und dann kann ich auch sagen, gib mir mal 50er mehr aus oder ein 100er. Nicht für die Nacht, sondern im Gesamten, wo man halt sich dann hochsteigern kann. Das lohnt sich dann auch.
Du? Er macht das schon lange nochmal gemacht, aber einfacher. Preis, ganz klar. Preis, Kombination mit Bilder. Die Bilder dann in Kombination mit, also Preis, Lage.
Mhm.
Eigentlich eher zuerst Lage. Zuerst entscheide ich, wo ich hin will. Dann sortiere ich das nach dem Preis.
Ich mix es zusammen. Das heißt, der Preis mit der Lage muss passen, sonst fliegt es auch raus. Ja, wenn es zu weit weg ist und trotzdem billig, nehme ich nicht. Ja.
Genau, richtig. Sehe ich auch so.
Ja.
Sehe ich auch so. Wobei wir da vielleicht noch ein bisschen Differenzen haben, weil ein paar Meter kann man dann auch mal gehen. Für einen Fuffi am Tag Unterschied kann man mal ein paar Kilometer kann man mal gehen.
Ja.
Und dann Bilder und dann war es bei mir eigentlich schon. Mhm. Also die Rezensionen bin ich eigentlich auch schon gar nicht mal so
dabei. Die sind aber wirklich wichtig. Das ist wirklich da, wenn du weißt, wie du die Rezensionen lesen musst, dann entscheidet es zwischen Jackpot oder
Nö, lass die meistens aus.
Bist du anspruchslos?
Ja.
Auch was Bett anbelangt, alles andere
ja.
Ist wirklich wurscht, oder?
Bett bin ich relativ anspruchslos. Okay. Es geht mir dann tatsächlich mir geht es tatsächlich dann auch um Inneneinrichtung, das muss passen. Das darf entweder, es muss konsequent sein. Es muss konsequent in der Inneneinrichtung sein. Das bedeutet nicht, dass ich nur eine gewisse innenarchitektonische Stilrichtung will, aber ich möchte nicht, dass alles so zusammengewürfelt ist und überhaupt nicht zusammenpasst. Also es muss konsequent sein in der Art und dann ist es auch mir relativ sogar, welche Art es dann der Inneneinrichtung ist. Und wenn das dann gegeben ist, war es dann bei mir auch schon.
Okay. Genau. Oh, sind wir schon eine Stunde zehn, Christian. Wir sind wir 10 Minuten drüber.
Wir sind
wir machen meine Frage das nächste Mal.
Okay.
Hau mal raus, weil wir wollen ja immer.
Wir versuchen es.
Es klappt nicht immer, aber wir geben uns im neuen Jahr wirklich Mühe jetzt. Wir versprechen es. Also, wir sehen uns wieder in einer Woche und dann gibt's was Neues.
Bis dann, eine gute Zeit.
Macht es gut. Und jetzt habe ich hier noch 7:30 Schicht im Schacht. Ciao.